am forever number one. Ja, ja, ja. In der vergangenen Woche hast du dich ja gewundert, Jens, warum ich das Intro so neutral gehalten habe, statt die Bayern zu feiern. Und heute mache ich es aus voller Brust. Nach dem 5:0 gegen Leverkusen. Yeah! Und damit sind wir auch schon mittendrin beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und ich sage natürlich ebenfalls aus voller Brust, hallo Jens.
Hallo Nils, die Bayern zu feiern, Mensch, mit einem Reim auch noch reingestartet.
Ich kann nicht aus meiner Haut, ne? Ja, über die Bayern müssen wir sprechen, über Dortmund müssen wir sprechen, aber lass vielleicht zunächst mal einen Gesamtüberblick auf die anderen Ergebnisse auch werfen, denn es gab ja doch hier und da echt spannende Spiele, muss man sagen, ne?
Ja, absolut. Gestern Abend, also wir nehmen am Donnerstag in der Früh auf, wirklich früh am Morgen. Gestern Abend hat sich Real durchgedrückt.
Aber wie, Elfmeterschießen gegen
Atletico. Junge, Junge, war das knapp. Und so ein verwurschtelter Elfmeter von Rüdiger am Ende. Mhm. Junge, das war echt knapp. Das war echt knapp.
Und vor allem dieser eine Elfmeter von Atletico, der da nicht gegeben wurde, das war natürlich auch krass. Das passiert ja jetzt auch nicht so häufig, ne? Und ich habe es in der realen Geschwindigkeit gar nicht gesehen, wo da jetzt das Problem lag. Aber offensichtlich gab es da irgendwie eine Berührung zu viel. Und das ist dann schon richtig bitter. Also Atletico und Real, das sind natürlich immer richtig heiße Spiele. Und da war natürlich auch gestern richtig Druck auf dem Kessel. Und wenn es dann nach nicht mal 30 Sekunden 1-0 für Atletico steht und das Hinspielergebnis ist quasi egalisiert, ist natürlich klar, dass es crazy wird. Und wenn dann noch Vini Junior einen Elfmeter im Spiel verballert, da kann wirklich Madrid, also Real Madrid, schön froh sein, dass sie da noch durchgekommen sind.
Ja, definitiv. Ich glaube, das war jetzt auch für die kommenden Wochen erstmal der letzte Elfmeter, den Vini Junior, sage ich schon, ein bisschen anderes Kaliber, den Vini Junior da geschossen hat, weil da gibt es ja noch so einen gewissen Kylian Mbappé.
Ja.
Man hört ja, dass er das auch nicht ganz schlecht macht.
Ja,
und den hat er schon, sag ich mal, einen Meter übers Tor und am Tor vorbeigeschossen. Also beides.
Ja.
Das war schon.
Ja, vielleicht war es ja die alte Regel, der Gefaulte schießt nicht selbst. Mbappé wurde ja gefault. Was hältst du denn von diesem eigentlich ungeschriebenen Gesetz, dass derjenige, der gefault wird und dann den Elfmeter rausholt, ihn nicht selber schießen soll? Ist das überhaupt logisch? Also. Warum?
Boah, ich glaube, das wurde auch schon längst mal widerlegt in irgendwelchen Studien oder sowas. Mhm. Ich glaube, das hat damit überhaupt nichts. Es ist halt meistens so, dass diejenigen, die diese Elfmeter schießen, sind ja meistens auch die Mittelstürmer.
Ja.
Beim BVB war es jetzt gestern Emre Can, der Mittelverteidiger. Mhm. Aber und das sind natürlich auch tendenziell die auch dann oft gefoult werden. Also von daher. Ich halte von dieser Regel überhaupt nichts. Im Prinzip ist es ja so, derjenige, der sich da sicher fühlt und der auch von der Mannschaft und vom Trainer, was weiß ich, von wem da auserkoren wurde, der soll das Ding schießen. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Harry Kane gefoult würde im Strafraum, da würde ja keiner sagen, hier Conny Leimer, schießt du mal das Ding. Kane irgendwie 30 Elfmeter jetzt am Stück verwandelt hat, was soll das denn für einen Unterschied machen?
Ich glaube, den einzigen Grund, den es haben kann, wenn du als Gefaulter vielleicht gerade noch so ein Wehwehchen hast und der tut der Fuß noch weh oder sowas, ne? Und du sagst dir, okay, macht vielleicht doch jemand anderes, aber ich sehe es grundsätzlich wie du. Also das habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Aber gut, ist vielleicht auch eher Aberglaube.
Das sind immer mal wieder so Fragen, lieber Nils. Ne? Das hätten wir auch mit Chiara besprechen können. Ja. Wer noch nicht reingehört hat, vor einigen Wochen unsere Folge mit der Sportpsychologin Chiara. Hört da noch mal rein, das war super spannend. Mhm. Und das sind schon auch so Kleinigkeiten. Ja? Also wie ist das dann psychologisch in so einem Moment?
Ne? Ja, stimmt. Also wir haben ja aber schon gesagt, da gibt es wahrscheinlich nochmal eine weitere Folge mit Chiara. Aber lass uns nochmal auf die Champions League gucken, denn nicht nur das Madrider Stadtduell wurde im Elfmeterschießen entschieden, sondern auch Liverpool gegen PSG. Und Liverpool ist raus. Crazy. Ja.
Einer der großen Favoriten auf den Titel.
Ja. Die waren eigentlich am souveränsten in dieser Tabellenphase, waren ja ganz oben und haben wirklich richtig, richtig starke Spiele geliefert. Und da muss man schon sagen, also in anderen Konstellationen, wenn es normal gelaufen wäre, wären die mit Sicherheit beide Mannschaften jetzt im Viertelfinale gewesen. Aber wenn sie natürlich im direkten Duell gegeneinander spielen, dann kann das natürlich passieren. Ne? Aber PSG sich 4:1 am Ende dann doch durchgesetzt gegen Liverpool.
Ja, ja. Also ich meine, im Prinzip war es ja dann schon so das gleiche Spiel wie in der vergangenen Woche, nur andersrum. Also im Prinzip war ja in der vergangenen Woche, hat PSG die ganze Zeit gedrückt. Wie gesagt, 27 Torschüsse, wir haben es in der vergangenen Woche schon mal gesagt. Und Liverpool murmelt da einen rein. Und jetzt am Dienstag war es halt so, dass PSG ein Tor macht und ansonsten hat Liverpool gefühlt 25 Chancen. Ja. Und dann geht so ein Spiel natürlich ins Elfmeterschießen. Naja, dann ist es halt eine Nervensache.
Ja. Und dann haben wir noch Arsenal, die dann ein 2:2, ja gut, war ja natürlich auch entspannt für sie nach dem 7:1 Hinspiel, ne? Die mussten jetzt nicht mehr so wahnsinnig. Nee. Und dann haben wir noch Inter Mailand, die sich gegen Feyenoord Rotterdam auch im Rückspiel durchgesetzt haben mit 2:1, also Gesamtergebnis dann 4:1. Und das ist natürlich nicht uninteressant, weil Inter Mailand dann der nächste Gegner der Bayern sein wird.
Richtig.
Im Viertelfinale, wo wir schon beim Thema sind. Jens, lass uns doch mal ein bisschen und gerne auch ausführlich, was einfach Spaß macht, über Bayern gegen Leverkusen sprechen. Also hättest du das jetzt auch in Summe so deutlich erwartet? Ein 5:0 nach den beiden Spielen und wir erinnern uns vor dem Hintergrund, dass die Bayern in vielen Spielen gegen Leverkusen in der Vergangenheit wirklich schlecht ausgesehen haben, vor allem beim letzten Ligaspiel, wo sie sich ein 0:0 ermauert haben und jetzt dann so überzeugt.
Nee, erwartet hätte ich das nicht und ich glaube, da bin ich auch nicht allein in der Expertenlandschaft, in der wir uns ja aufhalten, Nils.
Natürlich.
Das war eigentlich bis zum Anpfiff in München in der vergangenen Woche ein klassisches 50-50-Duell, also zumindest aus meiner Sicht, aber dann schon mit einem kleinen bisschen Vorteil in Richtung Bayern. Also ich habe sie schon einen Ticken vorne gesehen, weil ich einfach mir vorstellen kann, dass sowas natürlich auch nochmal was anderes ist, wenn du das seit Jahr und Tag erlebst, wie das ist, solche Duelle in der Königsklasse auf allerhöchstem Niveau zu haben. Und naja, Bayer Leverkusen hatte das in den vergangenen Jahren nicht. Also erinnere dich an so ein Duell wie Bayern im vergangenen Jahr gegen Real Madrid, wo sie da in Madrid, wir haben es zusammen geschaut, Nils, als sie da rausgegangen sind. Solche Hauch, also wirklich diese hauchengen Duelle, das kennt Leverkusen in der Form nicht. Und ja, deswegen habe ich schon die Bayern ein klein bisschen vorne gesehen, dass es jetzt so deutlich ausgegangen ist. Das ist natürlich schon überraschend. Und lass mich noch einen Satz sagen, nachdem ich vergangene Woche ja gesagt habe, es lag vor allen Dingen an den Fehlern von Leverkusen, dass die Bayern eben 3:0 in der Allianz Arena gewonnen haben. Das muss ich jetzt für das Hinspiel revidieren und muss sagen, diesmal lag es ganz klar auch an der Stärke der Bayern. Also die Bayern haben von Anfang an eigentlich keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie hier als Sieger vom Platz gehen. Und das meine ich nicht dann quasi als Sieger, weil sie das erste schon 3:0 gewonnen hatten, sondern wirklich auch als Sieger dieses einzelnen Spiels. Also es war von Anfang an irgendwie klar, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen werden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Leverkusen dann natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr deprimiert wurde am Wochenende davor.
Ja, auf jeden
von
Fall.
Von Werder Bremen. Als sie 2:0 zu Hause gegen Bremen verloren haben. Und dann hast du natürlich das Gefühl, was soll in dieser Saison noch gehen, wenn du zu Hause gegen Werder verlierst? Also was haben wir dann für eine Chance gegen die Bayern?
Also ich glaube schon, dass es bitter war, weil sie natürlich die Chance hatten, auf 5 Punkte ranzurutschen, weil die Bayern ja nun auch gepatzt haben. Und vor allem auch super ungewohnt 2 Spiele in Folge verloren, jetzt ja sogar 3. Das haben sie natürlich auch überhaupt nicht mehr gekannt. In 2 Jahren 4 Spiele nur verloren. Und ich glaube dennoch, ich schließe mich deiner Einschätzung an, dass die Bayern wirklich stark waren, jetzt auch in beiden Spielen und auch im Rückspiel wieder. Und trotzdem, wie es so läuft, ich würde schon sagen, dass Alonso recht hat, wenn er sagt, wir haben das Ding im Hinspiel verloren. Ist jetzt auch keine große Überraschung, aber ich glaube einfach, dass du natürlich dann ganz anders in so ein Rückspiel reingehst. Und Leverkusen hat auch jetzt im Rückspiel nicht schlecht gespielt. Die waren schon bemüht und trotzdem hatten die Bayern auch in der ersten Halbzeit, wo noch keine Tore gefallen sind, die deutlich klareren Aktionen. Sie hatten einfach auch mehr Chancen. In der zweiten Halbzeit hat natürlich dann Leverkusen mehr gedrückt, viele Offensive rein. Und die Bayern waren aber wirklich auch eiskalt. Also wie sie das 2:0 da rausspielen, das war schon auch einfach richtig schön. Genau. Das kann man nicht anders sagen. Und da siehst du dann eben auch diese Qualität. Und trotzdem glaube ich, dass der Unterschied zwischen Bayern und zwischen Leverkusen weder richtig dargestellt wird durch die 8-Punkte-Liga-Unterschied. Und ich glaube auch nicht, dass das 5-0 wirklich die Kräfteverhältnisse widerspiegelt. Weil ich halte schon Leverkusen insgesamt für ziemlich auf Augenhöhe. Aber sie hatten halt wirklich mit diesen individuellen Fehlern und jetzt auch noch der Verletzung von Wirtz nicht unbedingt Fortuna auf ihrer Seite.
Lass uns mal ganz kurz auch so über die Aufstellung und auch damit über die Trainer sprechen. Weil es ist ja schon auffällig, dass Vincent Kompany in diesen beiden Spielen nichts gemacht hat, was man nicht erwartet hätte. Mhm. Sondern im Prinzip hat er seine beste Bayern-Mannschaft aufgestellt. Und Xabi Alonso ist ja schon immer der Typ, der ein bisschen probiert hat. Im vergangenen Jahr schon gegen Thomas Tuchel, als sie das 3-0 gewonnen haben. Jetzt auch bei dem 0-0 in Leverkusen, wo Leverkusen ja eindeutig auch die bessere Mannschaft war. Jetzt auch im Hinspiel dann der Champions League, jetzt auch im Rückspiel. Jetzt bringt er doch Schick. Jetzt bringt er doch Radetzky, obwohl er sie im Hinspiel noch rausgelassen hat. Also ich finde, Xabi Alonso macht im Moment nicht so den souveränsten Eindruck. Also dass man so das Gefühl hat, mache ich alles richtig für die Mannschaft. Und dieses Gefühl hatte man ja im vergangenen Jahr, egal was Leverkusen gemacht hat, ob sie rotiert haben, ob sie auch Wirtz im vergangenen Jahr mal draußen gelassen haben, der kam oft auch mal erst ab der 60. oder 70. Minute. Es hat im vergangenen Jahr alles funktioniert. Und jetzt hat man schon das Gefühl, so mit diesem 0-0 gegen die Bayern zu Hause, dass schon auch die Kritik an Xabi Alonso lauter wurde. Warum hast du nicht, wenn ihr so überlegen seid, letzte Chance, ne, warum wechselst du nicht in der 60., 70. Minute einen Stürmer, einen Schick und einen Boniface ein und so weiter. Ja. Und auch so diese Mega-Rotation jetzt am vergangenen Wochenende gegen Bremen. Du hättest auf 5 Punkte rankommen können. Klar erwartest du das vorher nicht, weil du nicht davon ausgehst, dass die Bayern gegen Bochum verlieren. Aber nichtsdestotrotz kannst du dann hinterher schon sagen, ja, mit ein bisschen weniger Rotation wären es in der Liga jetzt vielleicht nur 5 Punkte. Und auch so in der vergangenen Woche Champions League-Spiel, Mukiele auf rechts, das hast du doch schon gesehen in der ersten Halbzeit, dass er komplett überfordert war. Dann hol den Jungen zur Halbzeit raus. Was macht er? Gelb-rote Karte, das Spiel ist komplett gelaufen. Also es gab schon auch so ein paar Situationen, wo man sagen kann, da hat jetzt auch Xabi Alonso nicht das glücklichste Händchen bewiesen. Woran das liegt und so, und da kannst du jetzt zum Beispiel, da ist jetzt ja Vincent Kompany, okay, in der vergangenen Woche dagegen Bochum, ja, hat er auch stark rotiert. Kann mal passieren, aber auch so in diesen zwei Spielen gegen Leverkusen, da ist Bayern einfach bei sich geblieben und hat Stärke demonstriert und ist deswegen auch dann verdient weitergekommen.
Aber sie haben zumindest, und das hat Kompany ja auch in den Interviews danach eingeräumt, schon auch einen anderen Ansatz gewählt, wenn sie selber im Ballbesitz waren, nämlich dass sie nicht versucht haben, immer hinten klein rauszuspielen, sondern wirklich auch mit langen Bällen zu operieren. Und das hat ja durchaus auch zum Erfolg geführt, weil sie natürlich vorne auf halbschnelle Leute haben und weil das Pressing von Leverkusen natürlich gefährlich ist, genauso wie andersrum das Pressing der Bayern auch gefährlich ist. Also da hat er schon so ein bisschen was angepasst, aber ja, personell hat er ja bis auf Urbich, den er reinbringen musste, der übrigens, wie ich finde, eine sehr gute Figur abgegeben hat, hat er auf dieselbe Mannschaft im Rückspiel gesetzt. Und ich glaube, bei Alonso, der musste ja jetzt eigentlich im Rückspiel was ändern. Ne? Und ich glaube, dass die Kritik nach einem Ausscheiden noch größer gewesen wäre an ihm, wenn er jetzt nicht Schick gebracht hätte. Also Radetzky kann man, glaube ich, noch mehr drüber reden, aber er musste einen Stürmer bringen. Und ich glaube, dass Alonso keiner ist, der sich jetzt einem medialen Druck beugt, aber er hat sicherlich auch selber gesehen, dass das sinnvoll ist. Und ich möchte ihn auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil du hast recht, dass man über die eine oder andere Entscheidung sicherlich reden kann. Und dennoch habe ich ja schon auch nach dem Hinspiel gesagt, ich kann es schon nachvollziehen, dass er ohne Stürmer gespielt hat, weil es in der Liga eben gut funktioniert hat. Du hast zu Recht eingewandt, ein Tor geschossen haben sie nicht. Und dennoch waren sie super dominant. Und da sind wir aber wieder bei It's a Player's Game. Den Ball über die Linie drücken kann Alonso halt leider nicht. Und sie hatten ja nun ein paar Chancen auch bei diesem 0-0-Spiel. Und am Ende, ja, gehen dir immer die Argumente aus als Trainer, wenn du halt nicht als Sieger vom Platz gehst. Das muss man halt sagen. Es hätte durchaus anders laufen können, wenn es diese Fehler im Hinspiel nicht gegeben hätte, wenn sich auch der Florian Wirtz nicht verletzt hätte. Und dann würden wir jetzt vielleicht auch anders drüber reden. Also das macht Alonso jetzt nicht zu einem schlechteren Trainer, dass er jetzt diese Spiele da verloren hat. Aber Mokiele beispielsweise, gebe ich dir recht. Und natürlich hätte er auch früher über einen Stürmer nachdenken können.
Ja, also ich glaube, man vergisst halt eben bei Xabi Alonso nach der Saison, die er in der vergangenen Saison mit Bayer Leverkusen gespielt hat, dass er eben auch noch ein junger Trainer ist.
Mhm.
Und dass er eben auch ein Trainer ist, der zwischendurch dann auch mal eine falsche Entscheidung trifft.
Ja.
Und ich glaube, so, das merkt man ja auch gerade in dieser Phase, da ruht Vincent Kompany ein bisschen mehr in sich, als das Xabi Alonso tut.
Das
so
stimmt.
Von seiner ganzen Ausstrahlung, auch von seinen ganzen, ja, von den Interviews, die er gibt und so weiter. Da ist er ein bisschen ruhiger, finde ich.
Mhm.
Und man muss ja mal sagen, so, es wurde ja der Februar und März, das wurde ja so gesagt, ja, das ist da, wo sich die Bayern zeigen müssen, wo irgendwie klar wird, wie die Saison der Bayern verlaufen kann. Man muss sagen, unterm Strich ist die Zeit ja absolut top gelaufen, wenn man mal Bochum rausrechnet. Und eigentlich in Leverkusen eben nicht. Sie haben die Spiele schon vor den Spielen gegen Bayern, auch in der Bundesliga, nicht mehr so souverän gestaltet. Dann 3 Niederlagen am Stück. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also natürlich 2-mal Bayern, logisch. Aber naja, trotzdem, das sind 3 Niederlagen und 0-7 Tore. Das ist besonders, wenn man so auf Leverkusen der vergangenen Saison blickt, garantiert nicht der Anspruch, den sie dort haben. Und von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt auch intern nochmal gesprochen wird. Da sind wir wieder bei unserem Oberthema Kommunikation. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass du jetzt eben sagst, okay, alles klar, lass uns diese Saison gut zu Ende bringen. Weil, sehr mal ehrlich,
Titel können sie noch holen.
Genau,
also
Titel können sie noch holen. Ich wollte gerade sagen, in der Bundesliga nach oben, da ist nichts mehr. Champions League sind sie raus. Titel kannst du holen im DFB-Pokal. Und das wird jetzt auch das oberste Ziel sein.
Ja.
Und dann musst du halt gucken, dass du im kommenden Jahr wieder neu angreifst. Und das
und
ist
dann,
mit Sicherheit möglich, wenn sie die Mannschaft zusammenhalten haben.
Und dann ist natürlich noch eine spannende Frage, ob Xabi Alonso da noch auf der Trainerbank sitzt im neuen Jahr, weil das wird natürlich die Sache massiv beeinflussen. Aber ich denke schon, dass Leverkusen jetzt ja auch Favorit ist auf den DFB-Pokal. Und wenn sie den holen und werden Vizemeister, musst du ja immer noch sagen, dass das eine sehr gute Saison ist. Also klar, es ist schwierig, wenn du es mit der Vorsaison vergleichst, aber die war eben auch außergewöhnlich. Das Double holst du halt auch nicht alle Jahre, vor allem nicht, wenn die Bayern so stark sind, wie sie sind. Aber lass mich noch einen Satz zu dem sagen, was du auch angeschnitten hast mit Kompany. Ich finde das auch bemerkenswert und wir sind ein Kommunikationspodcast und wir meckern oft genug rum an der Kompany der Akteure, aber bei Kompany, ich fand es jetzt wirklich schön zu sehen, nach einer ärgerlichen Niederlage in Bochum ihn zu hören und dann eben auch nach einem wirklich glorreichen Sieg in der Champions League über den ärgsten Konkurrent in Deutschland. Und in beiden Fällen ist er eben total ruhig geblieben. Er hat nach Bochum gesagt, ich konzentriere mich jetzt direkt aufs nächste Spiel. Ich gehe jetzt gar nicht groß hier auf Fehlersuche, denn auch das ist ja, sagen wir mal, nicht ganz glücklich gelaufen mit einem verschossenen Elfmeter von Gnabry, dieser völlig sinnlosen Aktion von Palinha und der roten Karte. Und dann ist es auch richtig cool zu bleiben und dann nicht draufzuhauen. Und genauso cool ist es, dann eben nicht nur ein guter Verlierer zu sein, sondern eben auch ein guter Gewinner zu sein und sich jetzt auch nicht abfeiern zu lassen, sondern direkt wieder zu sagen, und das hat er gemacht, ja, am Samstag spielen wir gegen Union Berlin. Ne?
Nein.
Und ich glaube, das ist eben genau dieser Spirit, den du auch brauchst, um Titel zu holen. Und wirklich dieses von Spiel zu Spiel und eben gar nicht erst das aufkommen zu lassen, dass man jetzt zufrieden ist. Dass du jetzt in Deutschland gezeigt hast, wer die Nummer 1 ist. Klar, schön und gut und das ist auch wichtig für die Bayern. Aber einen Titel haben sie eben immer noch nicht. Und wenn sie einen Titel wollen, dann müssen sie eben genauso weitermachen. Und da hilft es, konzentriert zu bleiben und gar nicht so sehr im Moment zu verharren und sich zu sagen, boah, sind wir jetzt geil.
Ja, absolut. Ohne schon zu viel verraten zu wollen. Aber in der kommenden Woche werden wir wahrscheinlich etwas ausführlicher über die Kommunikation des FC Bayern sprechen.
Ja.
Auch über die von Vincent Kompany.
Und denn das machen wir nicht alleine. Das,
ja,
das können wir vielleicht noch verraten. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Also unbedingt schon mal notieren. Nächste Woche Stadionsprecher hören, Freunde. Das wird sich lohnen.
Ja, genau. Wir haben einen echten Insider. Oder ist es ein Outsider? Einen echten Outsider? Oder ist es ein Insider? Ich weiß gar nicht, was man in dem Fall sagt. Aber
können wir mal fragen dann.
Wir fragen ihn einfach. Ja.
Dann letzte Frage zu den Bayern jetzt, Jens. Wie weit kommen sie denn? Also wenn sie so spielen wie gegen Leverkusen, ist schon ein bisschen was drin, oder?
Ja, aber unterschätz mir Inter Mailand nicht. Also ich glaube, das tust du nicht und ich glaube, das tun auch die Bayern nicht. Aber das ist schon auch eine sehr, auf der einen Seite erfahrene Truppe, aber auch eine, die die Beine drin hat. Also Spieler, die sich da den Arsch aufreißen, wie so einer meiner Lieblingsspieler, Barea oder so. Ja, ja. Marcus Thuram vorne, Lautaro Martinez. Also wirklich, das ist ein Team, ein richtiges Team. Und die haben ja in den vergangenen Jahren auch viel gewonnen in Italien, sind, glaube ich, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Und dann käme Dortmund
oder Barcelona.
Barcelona. Oh,
ja. Und im Finale dann, glaube ich, Real oder PSG, wenn es normal läuft.
Ja, ich glaube, da hat Arsenal was dagegen. Die spielen nämlich gegen Real. Stimmt. Und ja, PSG ist dann Aston Villa.
Ja, ne?
Also von daher, das sind ein paar schöne Spielchen. Aber wenn du dir die Mannschaften anguckst, dann zählen die Bayern natürlich zu den Favoriten. Klar, noch mit diesem besonderen Ziel, dieses Finale da Horm. Ich glaube, das kann dich entweder lähmen oder es gibt dir halt Rückenwind. Und die ganze Zeit wusste man nicht so richtig, was es tun würde. Und jetzt hat man vielleicht schon das Gefühl, so mit dieser ersten Hürde, die man mal genommen hat. So, man hat dem Herausforderer in der Bundesliga mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Mhm. Das kann ja schon was auswirken. Und ich glaube schon, dass die Bayern weit kommen werden. Ich glaube, dass sie Inter nehmen und dann muss man mal sehen.
Dann ist auf jeden Fall eine Revanche.
Dann Barcelona oder BVB wird.
Ja, genau. Also wir reden ja jetzt noch über Dortmund, aber also wenn man jetzt mal den wahrscheinlichen Fall annimmt und sich Barcelona durchsetzt, dann wäre da ja noch eine Rechnung offen von dieser Liga-Phase, wo die Bayern meiner Meinung nach, ich bleibe immer noch dabei, gar nicht so schlecht gespielt haben und trotzdem 4-1 verloren haben. Barcelona kann ja schon 2-0 hinten liegen, bis die anfangen, irgendwie Tore zu schießen. Also das wäre natürlich auch super spannend dann gegen Hansi.
Ja, also ich glaube, es ist schon drin, dass man ins Finale kommt. Und ja, dann, ja, wie du schon sagst, ich glaube, PSG hat jetzt ja auch gegen Liverpool gezeigt, dass sie eben auch eine absolute Top-Mannschaft ausschalten können. Und der Luis Enrique macht da einiges richtig und vielleicht tut es dem Verein auch gut, dass sie eben mit Mbappé so den letzten Top-Superstar im vergangenen Sommer eben an Real abgegeben haben.
Ja, ja.
Sondern dass sie eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Mannschaft jetzt aufbauen konnten in den vergangenen Monaten. Und ich bin sehr gespannt, ob es diesmal reicht für PSG.
Das ist ja der große Traum. Spannende Spiele, ja, ja, das werden super spannende Spiele. Also ich freue mich auch auf alles, was jetzt noch kommt. Und die Dortmunder freuen sich auch nach wie vor. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, nach dem 1-1 im Hinspiel war klar, es wird schwer gegen Lille. Aber sie haben es geschafft. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, müssen wir nochmal über Niko Kovac reden. Denn der hat ja seine Profis in den vergangenen Wochen eigentlich immer geschützt. Vielleicht die sogar manchmal besser geredet, als sie sind. Aber am Samstag nach dem 0-1 gegen Augsburg klang das dann schon ein bisschen anders. Er sagte, wir haben keine Chancen kreiert, keine Torgefahr, keine Aggressivität, keine Intensität, keine schnelle Ballzirkulation. Unterm Strich haben wir das bekommen, was wir gezeigt haben, nämlich nichts. Und am Sonntag soll er dann seine Mannschaft 30 Minuten lang verbal zusammengefaltet haben, also eine klassische Wutrede gehalten haben. Lars Ricken und Sebastian Kehl waren wohl auch anwesend und Tenor war wohl offensichtlich, jetzt weht ein anderer Wind, Sportsfreunde. Und angeblich, also die Bild hat das berichtet, hat er die Spieler gefragt, ob sie sich nicht schämen. Er soll vor versammelter Mannschaft Geldstrafen verteilt haben und im Prinzip, ja, hat er so ein bisschen an die Ehre appelliert, ne? Und jeder soll in den Spiegel schauen und seinen Anteil auch an der Misere erkennen. Und er hat auch personelle Konsequenzen angekündigt, also dass er keine Rücksicht mehr auf Namen nehmen will. So, jetzt wissen wir ja nun, wie das gestern ausgegangen ist. Und eigentlich ist dann die Frage noch umso spannender. Was halten wir denn von so einer Wutrede, wenn sie denn so stattgefunden hat? Ist das der richtige kommunikative Weg?
Also im Prinzip ist ja so eine Aktion, wenn sie dann tatsächlich in dieser Schärfe auch stattgefunden hat. Also wir berufen uns da auf Beiträge aus den Medien und da weiß man halt auch nicht so genau, wie viel war es denn jetzt wirklich. Aber wenn dies wirklich so gewesen ist, dann ist sowas ja immer die letzte Patrone. Also, dass man so das Gefühl hat, so wenn nichts anderes mehr geht, dann geht sowas. Tendenziell ist es natürlich auch kommunikativ eigentlich der falsche Weg, sondern es soll in der Regel ja gerade auch, wenn es um Kommunikation geht, möglichst konstruktiv sein.
Ja.
Aber, und das ist aus meiner Sicht ein großes Aber, ich glaube, konstruktiv haben es in Dortmund einfach auch schon 7, 8, 9 Trainer probiert in den vergangenen Jahren. Also deswegen meine ich gar nicht, dass jetzt Niko Kovac schon nach 4 Wochen so an seine Grenzen kommt und nicht mehr weiß, wie er die Mannschaft noch zu nehmen hat, sondern vielleicht hat man so das Gefühl, das war jetzt einfach seit Jahren mal nötig, dass mal Tacheles geredet wird. Und so kann man es ja vielleicht auch nennen, dass mal die Punkte knallhart angesprochen werden. Und das ist ja tendenziell richtig. Ja. Das ist ja okay, wenn man klar sagt, was falsch läuft. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht in irgendeiner Form ja persönlich wird.
Und das wollte ich gerade sagen. Es kann ja durchaus auch konstruktiv sein, auch wenn der Ton ein bisschen schärfer ist, ne? Und es wurde ja unter anderem bei Nuri Sahin immer so gemutmaßt, dass er zu kumpelig unterwegs ist und eben genau diese Schärfe auch mal vermissen lässt. Er hat sich immer sehr enttäuscht in den Interviews nach den Spielen gezeigt. Aber die Frage ist eben, war er in der direkten Kommunikation mit den Spielern klar genug? Und ich glaube, an das eigene Ehrgefühl zu appellieren, ist natürlich grundsätzlich eine Strategie, die man verfolgen kann, aber ich sehe das ähnlich wie du. Das kannst du auch nicht allzu oft machen.
Ja,
also
genau.
Letzte Patrone ist eine gute Formulierung und du siehst einfach schon, dass auch Kovac da mit dem Rücken zur Wand stand. Denn klar ist auch, selbst wenn die Dortmunder jetzt die Champions League nicht gewinnen, von was ja nicht auszugehen ist, aber jede Runde weiter bringt natürlich dem Verein auch einfach Geld, was sie brauchen.
Mhm.
Und es sieht momentan nicht so aus, als kommen sie in der Liga noch auf Champions League Plätze. Dafür müssten sie jetzt wirklich mal eine Serie starten, aber davon reden sie eben auch schon seit ein paar Wochen und es passiert nicht so richtig. Und was ja ganz interessant ist, wir denken natürlich immer auch so ein bisschen mit Max Kruse im Hinterkopf, okay, da kommt jetzt wieder Kovac und rasiert seine Spieler, ne? Aber Guirassy beispielsweise hat sich zu dieser Wutrede geäußert und er hat gesagt, der Trainer hat am Sonntag nach dem Augsburg-Spiel mit uns gesprochen. Es war ein normaler Austausch zwischen Trainer und Mannschaft. Ich denke, es war wichtig, die Kirche wieder in die Mitte des Dorfes zu stellen. Schönes Bild.
Wirklich?
Ja, mir persönlich hat diese Rede gut getan. Der Trainer hat die Wahrheit ausgesprochen, die gesagt werden musste. In Lille steht ein großer Teil der Saison auf dem Spiel. Also, so kannst du das als Spieler ja dann auch bewerten.
Ja, wirklich. Das habe ich auch gedacht. Ein wunderschönes Bild. Es war halt eine Übersetzung. Also, er war ja auf der Pressekonferenz vor Lille und hat Französisch gesprochen und wurde da simultan übersetzt von einer Übersetzerin. Und die hat dieses schöne Zitat dann gesagt. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das dann in Französisch noch mal schöner. Aber, also, das war schon ein Traum. Ja, und das stimmt ja auch. Das ist ja das, was ich meine. Also, Tacheles zu reden mit dem Team, das kann schon richtig sein oder das muss richtig sein. Ich meine, ich kann mir nicht anders vorstellen, dass der Vincent Kompany oder auch ein Xabi Alonso, dass er in Leverkusen oder in München auch nicht anders macht. Der wird ja Dinge intern auch klar ansprechen.
Ja.
Nur weil halt Niko Kovac dieses Image hat, des Schlechters, wird er halt sofort eine Wutrede draus gemacht. Ja, als würde der kleine Mann da irgendwie drin den Spielern fast in die Nase beißen. Und das, guck mal, jetzt so ein Guirassy, der hat ja in seiner Laufbahn auch schon ein paar Trainer mitgemacht.
Ja,
war beim FC Köln, hat sich da nicht durchgesetzt, war dann in Frankreich, ist dann über Stuttgart nach Dortmund. Also der hat auch schon verschiedenste Trainer mitgemacht und sagt jetzt, es war ein ganz normaler Austausch. Also was in so einer Kabine durchaus mal vorkommt. Von daher, wenn das sein musste jetzt in diesem Moment, dann müssen wir Niko Kovac da auch einfach vertrauen. Und es ist natürlich auch jetzt total einfach.
Ja.
Denn, ich meine, sie haben 2-1 gewonnen in Lille.
Und das ist die Sache.
Sie haben überzeugt. Also sie haben...
Ja, sie haben auch gut gespielt.
Genau. Und ich habe ja in der vergangenen Woche gesagt, irgendwie der BVB schafft es im Moment nicht, 2 Halbzeiten gut zu performen. So, sie hatten die erste Viertelstunde, da sind sie ein bisschen schwierig reingekommen, haben auch ein Tor kassiert, was natürlich maximal blöd rüberkommt in den ersten 5, 6, 8 Minuten da und boah, dann noch so ein Lullertor, wo natürlich auch Kobel nicht gut aussieht, auch wenn er noch möglicherweise leicht abgefälscht war, aber trotzdem rollt ihm das Ding da irgendwie zwischen den Beinen rein.
Ja, ja. Ja.
Also von daher maximal schlechter Start. Und dann nach einer Viertelstunde haben sie sich berappelt. Also das heißt, sie haben zumindest 75 Minuten lang guten Fußball gespielt gestern und sind verdient weitergekommen. Ja. Von daher, jawohl, Mikko, gute Wutrede.
Wir haben immer an dich geglaubt.
Wir wussten immer, dass du es kannst.
Genau. Ja, ich glaube, was man nennt im Nachhinein, ne? Also ich wäre sehr gespannt zu sehen oder zu hören, was wir jetzt gesagt hätten, wenn die Dortmunder da rausgeflogen wären. Da hätten wir nämlich einfach gesagt, ja, ist doch klar, dass diese Art der Kommunikation nicht zum Ziel führen kann.
Ja.
Ich glaube aber, was schon man festhalten muss, es gibt Situationen, wo du ein Team einfach mal wach machen musst. Und ich glaube, das hat er ein bisschen geschafft. Weil dieses Trantütige, dass Fehler passieren, ist völlig legitim. Dass nicht immer alles klappt und dass es nicht immer schön aussieht. Aber wenn du dir nicht den Arsch aufreißt und wenn du nicht läufst, wenn du dich nicht in die Zweikämpfe reinhaust, das heißt, wenn du die Basics vermissen lässt, dann gibt es schon Grund zur Sorge und Grund auch zum Ärger. Und ich glaube, genau das hat er, also gehe ich davon aus, hat er in dieser Rede angesprochen. Und das ist natürlich grundsätzlich auch richtig. Und dennoch sind Jens und ich, glaube ich, beide der Meinung, dass der beste kommunikative Weg eigentlich immer ist, klar in der Sache, freundlich im Ton, aber in Ausnahmefällen muss es wahrscheinlich auch mal anders gehen.
Ja, und ich sag mal, wir in unserem oft unternehmerischen Umfeld, in dem wir kommunizieren, ja, da ist das auch im Prinzip immer der richtige Weg. Jetzt ist Fußball einfach in manchen Situationen, wir vergleichen es ja oft so mit der herkömmlichen Wirtschaft auch, aber in manchen Situationen ist es natürlich was ganz anderes. Also wenn ich auf der Arbeit sitze, stehen vor mir nicht 80.000 Leute und feuern mich an oder buhen mich aus, wenn ich irgendwie ein Typo mache oder irgendwie ein falsches Wort in einem Satz verwende oder so. Also deswegen, das ist natürlich emotional nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Nein. Und von daher ist es aus meiner Sicht schon erlaubt, auch emotionaler in der Kommunikation zu sein, definitiv. Aber man muss dann natürlich das richtige Mittel finden. Und genau wie du es eben gesagt hast, es bringt halt nichts, wenn du das alle 3 Tage machen musst oder dich dazu gezwungen fühlst, das zu tun. Und dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Er hat ja vorher die Mannschaft immer sehr in Schutz genommen. Und jetzt am Ende, nach dem Spiel, hat er ja auch nicht gesagt, ja, wir haben jetzt ein gutes Spiel gemacht, weil ich die Mannschaft mal ordentlich rangenommen habe oder sowas. Also das hätte er ja auch sagen können. Wahrscheinlich ein Felix Magath hätte das so gesagt. Ja,
wieder auf den armen Felix. Ja, immer dieses Felix-Ding.
Der arme Felix, ja, genau. Ja. Nee, der hätte dann gesagt, ja, ich habe die Mannschaft mal richtig aufgeweckt. Und jetzt sind sie gelaufen und sieh, was dabei rauskommt. Sondern er hat halt gesagt, nee, die Mannschaft hat gut performt. Die Mannschaft, Man of the Match war heute die Mannschaft. Er könne gar keinen rausheben, weil sie alle so stark gespielt haben. Und das hat mich ein kleines bisschen irritiert. Er sagte auch, die Mannschaft ist für solche Spiele geboren. Das heißt, sie ist nicht geboren für ein Heimspiel gegen Augsburg, Nils, vor 80.000 schwarz-gelben Fans in den Sondertrikots der 90er Jahre.
Ich glaube, diese Aussage ist tatsächlich, auch wenn sie an die Medien gerichtet war, eher an die Mannschaft gerichtet. Im Sinne von, Leute, ihr seht hier, was möglich ist, wenn ihr mal richtig euch reinhaut. Ich glaube, damit will er einfach die Jungs so ein bisschen anstacheln und will sie natürlich auch motivieren, dass sie eben in den nächsten Spielen ähnliche Leistungen bringen. Aber das wird genau das Spannende zu sehen sein. Wir haben es ja auch in der vergangenen Saison gesehen, wo die Dortmunder im Champions-League-Finale standen und in der Liga eben jetzt trotzdem nicht so super gut performt haben. Es ist natürlich Champions League und da bist du nochmal mehr motiviert, aber du musst es dann eben auch zu Hause gegen Augsburg umsetzen und das wird halt das Spannende, ob sie das jetzt wirklich mal hinkriegen, ob sie jetzt wirklich mal wach geworden sind, eine Serie starten und wenn das so wäre, dann, es sind ja noch ein paar Spiele, ist es auch nicht unmöglich, dass sie tatsächlich noch auf die Champions-League-Plätze rutschen und mit der Qualität, die sie grundsätzlich haben, wir haben vor der Saison über den Kader gesprochen, muss das auch drin sein. Dann ist es auch eher eine Kopfsache, eine Einstellungssache oder das Wort, was die Dortmunder nicht mehr hören können, eine Mentalitätssache. Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, aber grundsätzlich können sich die Dortmunder schon jetzt mal zumindest einen Tag lang auf die Schulter klopfen. Aber am nächsten Wochenende geht's halt weiter.
Ja, und dann wartet der FC Barcelona am 8. oder 9. April.
8. oder 9.
Genau. Nils, haben Sie da eine Chance?
Ja, eine Chance hast du immer. Und trotzdem,
oh.
Ja, was soll ich da sagen? Na klar haben sie eine Chance. Wir haben ja über Spielverläufe gesprochen und über unglückliche Situationen, über Schiedsrichterentscheidungen. Natürlich ist da immer was möglich. Aber wenn man jetzt einfach mal die kühlen Fakten gegenüberstellt, ist Barcelona auf dem Papier stärker. Also da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Und wir haben jetzt einige Spiele von Barcelona auch gesehen, die sind schon unter Flick echt stark geworden. Und ich hoffe, dass die Bayern sich gegen Inter durchsetzen und ich fürchte, dass sich Barcelona gegen Dortmund durchsetzt. Ich meine, Halbfinale Bayern-Dortmund wäre natürlich aus deutscher Sicht schon richtig geil.
Klar.
Bayern-Barca hätte auch seinen Reiz.
Ja. Wir sind gespannt. Ich sehe es wie du. Ich meine, sie haben ja Barcelona auch zumindest am Rande einer Niederlage gehabt, auch in der Gruppenphase. Dann haben sie ja dann kurz vor Schluss noch 3-2 verloren. Also, und bei Barcelona weiß man halt auch nie so richtig, was man bekommt. Ja, es scheint so, als hätten sie so ihre Schwächephase, die sie im Herbst, Winter 24 hatten, überwunden, liegen in der Liga auch wieder, glaube ich, ganz oben, oder stehen ganz oben. Und ja, ich glaube, mit Barcelona ist unter Flick in diesem Jahr auch zu rechnen. Vor allem, weil sie halt so eine unfassbare Truppe hat, die so schwer zu greifen ist. Also so absolute Topstars drin, wie so ein Lewandowski, auch ein Rafinha. Aber dann so viele junge, Jamal nicht zu vergessen. Mhm. Aber und dann so unfassbar viele junge da drin. Du weißt eigentlich bei Hansi Flick nicht so richtig, was du bekommst. Wen stellt er auf, wen bringt er rein? Also von daher, das wird eine spannende Nummer für die Dortmunder.
Glaube ich auch. Also, wir können uns auf viele, viele schöne Champions League-Spiele freuen. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die Liga am Wochenende und wir sagen es nochmal, nächste Woche unbedingt reinhören beim Stadionsprecher. Wir haben einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Wir verraten noch nicht zu viel.
Ich glaube, ich habe vorhin schon Gast gesagt, Nils.
Ah, Jens. Okay, gut, wir haben spannend. Es ist ein Typ, Leute. Ja. Ihr könnt euch drauf freuen. Wird spannend. Und bis dahin, macht's nicht wie ich, sondern werdet und bleibt gesund, bleibt motiviert, bleibt bitte ohne Wutrede, einfach freundlich miteinander. Aber wenn am Ende gute Sachen bei rauskommen, auch gut. Und wie immer, wir hören auf. Bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.